Wir haben Live-Gäste hier im Studio und auch zugeschaltet und gleich vier an der Zahl. Und ich darf begrüßen Anja Plesch-Grubner und Corinna Fellner. Das sind die Initiatorinnen der G9-Initiative, die sich für G9 einsetzen. Und Sigrun Günther Lang und Veronika Spannaus, die sich aktiv eben bei der eben genannten Initiative für G9 einsetzen. Hallo, schön, dass ihr alle da seid.
Hallo.
Hallo. Hallo.
So, ihr könnt uns auch hören, die Zugeschalteten, wunderbar. Sehr gut, dann vielleicht erstmal eine Frage an dich, Anja. Vielleicht mal ganz allgemein, was ist denn G8 überhaupt oder G9? Damit haben ja vielleicht nicht alle unserer HörerInnen was mit zu tun.
Genau, im Jahre 2004 wurde in Baden-Württemberg, wie in vielen anderen Bundesländern auch, die Gymnasialzeit verkürzt von damals 9 Jahren am Gymnasium auf 8 Jahre. Und dabei kam es dann natürlich, wie man sich vorstellen kann, wenn man nahezu den ähnlichen Stoff in eine kürzere Zeit stecken möchte, zu einer Verdichtung der Lerninhalte und auch zu ziemlich vollgestopften Stundenplänen der Schüler, weil man die Stunden dann in die Nachmittage legen musste. Und das hat dazu geführt, dass es den Schülern, aber darauf kommen wir vielleicht noch, also es führte zu einigen negativen Auswirkungen auf die Schüler, die wir sicher noch besprechen werden.
Und wann wurde das eingeführt genau?
In Baden-Württemberg 2004, es gab Bundesländer, da war es schon früher, so ein bisschen über die Zeit verteilt, Anfang der 2000er auf jeden Fall. Und was hier auch zu erwähnen wäre, die meisten westdeutschen Flächenbundesländer sind mittlerweile wieder zum G9 zurückgekehrt.
Ah ja, okay. Und Baden-Württemberg eben noch nicht?
Nein, tut sich irgendwie schwer. Okay. Wir sagen immer eine G8-Enklave. Also ist wirklich hier auf weiter Front allein mit seinem G8 und mit seinem Festhalten an dem 8-jährigen Turbo-Abitur, wie man auch so schön sagt. Die Politik beharrt weiter drauf, die Landesregierung leider.
Da werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, warum denn gerade Baden-Württemberg da so noch drauf beharrt. Vielleicht mal eine Frage an dich, Corinna. Welche Vorteile hat man sich denn damals davon erhofft, weil das klingt ja jetzt nicht so gut, den Stoff von 9 Jahren in 8 Jahre reinzupressen. Habe ich selber damals auch empfunden, kann ich so sagen, als ich auf dem Gymnasium war. Was waren die Vorteile, die man sich davon erhofft hat?
Ja, man hat sich auf jeden Fall erhofft, dass die Studenten jünger sind und dann auch letzten Endes jünger nach dem Abschluss sind und deutlich früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das hat sich erwiesen, dass es nicht so stattgefunden hat, wie man es sich erhofft hat. Viele machen ja einen Umweg, sie gehen noch ein Jahr ins Ausland oder sie fangen das Studieren an, merken, es ist doch nicht das Richtige, weil ich einfach im Vorfeld nicht die Möglichkeit hatte, mir zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Denn die letzten Jahre am Gymnasium sind einfach so vollgestopft, dass man einfach für solche Sachen mal sich zu erkundigen, mal irgendwo reinzuschnuppern, einfach keine Zeit mehr hat. Genau, also dieser Vorteil ist definitiv nicht eingetreten.
Okay, ja. Kommen wir mal zu dir, Sigrun. Du warst nämlich Lehrerin, bist mittlerweile im Ruhestand und hast es quasi hautnah mitbekommen, dieses G8. Was hast du da mitbekommen von deinen Schülerinnen und Schülern?
Also die Stimmung an der Schule hat sich völlig verändert. Früher war das eher, würde ich sagen, so eine große Schulgemeinschaft. Und man hat, also die Schüler und Schülerinnen konnten was ausprobieren und sich selbst auch ausprobieren, was Spaß macht. Und haben das dann wieder zurückgebracht in die Gemeinschaft. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr möglich. Es geht nur noch ums Fakt, also ums Lernen, ums Funktionieren, um sich anzupassen. Aber ja, die Schule ist auch immer so ein Spiegel von Gesellschaft. Deswegen ist es eigentlich nicht verwunderlich. Wir versuchen einfach, die Schule der Gesellschaft anzupassen und das ist jetzt das Resultat.
Okay. Und Veronika, du kannst dazu vielleicht auch was sagen. Du hast einen Sohn, der davon auch betroffen ist. Hast du da irgendwelche Beobachtungen gemacht?
Ja, ich habe jetzt natürlich nicht den Vergleich, weil ich kein Kind im 9-jährigen Gymnasium hatte. Ich hatte nur selber 9 Jahre glücklicherweise in meiner Schulzeit. Ich weiß, ich hatte viel Freizeit, ich hatte viele Möglichkeiten, am Nachmittag was auszuprobieren. Und ich sehe, dass mein Sohn das nicht hat. Der ist in der 8. Klasse. Und ich glaube, in der 8. Klasse ist das G8 am schlimmsten, denn der Stundenplan ist wahnsinnig voll. vor allem ist er voll mit Klassenarbeiten. Ich kann jetzt noch nicht mal so arg drüber schimpfen, dass er so viel in der Schule ist, weil dann doch irgendwie meistens der Unterricht ausfällt. Die Klassenarbeit findet aber am Ende des Tages trotzdem statt und er muss sich darauf vorbereiten. Und häufig ist es dann so, dass er sagt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das vorbereiten soll, denn wir haben eigentlich nichts gemacht. Ja, wundert mich nicht, denn der Unterricht ist ja ausgefallen. Mhm. Die Kinder sollen aber trotzdem dann irgendwie den Test schreiben. Man versucht dann, sich mit dem Buch zu behelfen, was aber total sperrig ist, für die Kinder auch nicht übersichtlich. Ja, weil es nie vertieft wurde, teilweise, ja, ist es dann, sollen sie sich irgendwie selber beibringen oder mit meiner Hilfe? Und ich bin dann zum Beispiel in Physik auch relativ schnell raus, muss ich zugeben. Mhm. Beziehungsweise es ist natürlich auch unfair für die Kinder, die keine Hilfe haben zu Hause. Ich weiß, dass es das viel gibt. Manche Kinder müssen es ganz alleine stemmen und können das natürlich nicht. Und das ist dann der Inbegriff der Chancenungleichheit in meinen Augen. Ja. Da ist ja mein Sohn noch relativ gut dran, weil dann eben mein Mann mal hilft oder ich.
Ja, also hast du da als Mutter auch schon dran zu leiden, sage ich mal?
Ja gut, für mich hält sich in Grenzen, gesetzt, aber so. Ich sehe, wie die Achtklässler leiden, also auch die Mitschüler eben von Mitschülerinnen von meinem Sohn, die insgesamt, also das hört man immer bei den Elternabenden so raus oder wenn die LehrerInnen irgendwie über die Klasse sprechen, dass die sich insgesamt so wahnsinnig schwer tun, dass die bei allen Vergleichstests, zum Beispiel Vera 8 oder so oder was früher PISA war, wahnsinnig schlecht abschneiden, diese Achtklässler, die zusätzlich zu dem eh schon stressigen G8 auch noch die 5. und die 6. Klasse in Corona verbracht haben. Und das merkt man diesen Mittelstufenschülern aktuell ganz arg an. Denen fehlen einfach zusätzlich 2 Jahre.
Also ich möchte nochmal vertiefen, was Veronika gerade gesagt hat, was die Belastung der Familie bzw. der Eltern betrifft. Das hat auf alle Fälle bei G8 wesentlich zugenommen, weil da eben was kompensiert werden muss, was in der Schule nicht mehr geleistet werden kann. Dadurch, dass die so kurz, also relativ kurz nur noch bei uns sind, also in der Schule sind, landet das dann bei der Familie und deswegen ist das Vertrauensverhältnis zwischen Familie und Schule auch nicht mehr so groß, weil die sagen, ja, wir müssen so viel tragen, dass das dann fast zu so einer Gegnerschaft wird. Lehrer haben ja auch gar nicht mehr so einen guten Ruf bei den Eltern wie früher. Oder Schule überhaupt hat nicht mehr so guten Ruf wie früher.
Ja, da würde mich mal eins interessieren. Also Sie oder ihr sitzt ja jetzt hier und engagiert euch dafür. Wie ist das denn mit den Kids? Kriegt ihr Rückmeldungen, direkte Rückmeldungen, dass denen das zu viel ist und dass die wirklich auch sagen, boah, ich kann nicht mehr oder dass da Beschwerden kommen und tatsächlich dann auch die Kids sich für sich einsetzen möchten sozusagen?
Also ich kann mal sagen, ich höre öfter von Eltern, ich habe von Eltern gehört, ich bin ja seit einem Jahr in Rente, dass sie sagen, warum muss das denn eigentlich so schwer sein? Und da bin ich, also als alte Gymnasiallehrerin, so ein bisschen fassungslos, weil mein Ziel ist eigentlich, dass die irgendwann sich vorstellen können, eine Brücke zu bauen oder eine Rakete für die Raumfahrt. Also zu schwer gibt's da eigentlich gar nicht. Aber da sieht man schon diesen Unterschied für die Eltern, die sagen zu mir, oh Gott, muss das denn so schwer sein, weil sie ihre Kinder so hilflos sehen. Mhm. Ja. Aber das kommt mit dem G8, weil die Kinder da einfach auch Stoff bewältigen müssen, die sie eigentlich von der Hirnentwicklung noch gar nicht bewältigen können.
Mhm. Genau, nur die Initiative ist ja jetzt sozusagen da und ihr setzt euch dafür ein. Und der Punkt ist, es muss ja sozusagen irgendwie eine Frustration geben, wirklich eine große Frustration geben, dass man dann auch sagt, okay, wir sammeln Unterschriften, wir reichen die ein und gehen damit auch wirklich bis an oberste Stelle sozusagen. Deswegen, wie macht sich die Initiative eigentlich noch so bemerkbar?
Ja, wenn ich was sagen darf,
ja, klar.
Ja, also ich wollte nur mal zu den Jugendlichen sagen. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Tochter in der 10. Klasse und leider, Veronika, es wird nicht besser nach der 8. Es wird in der 9. und 10. wirklich eher noch schwieriger. Oder beziehungsweise wirklich struckvoller. Und die Zehntklässler, die haben jetzt kein einziges Mittelstufenjahr gehabt, das nicht Corona angeknabbert oder Corona belastet war. Es macht sich dadurch bemerkbar, dass ich Schüler kenne, die nicht mehr in die Schule gehen können, weil sie eine Panikstörung haben. Es macht sich bemerkbar, indem die Kinder tatsächlich oder sich vermehrt wirklich ritzen, sagen, dass sie vollkommen ausgebrannt sind, leer, dass sie so viel zu tun haben, dass sie gar nichts mehr machen können, dass sie hungern. Ja? Also diese ganzen psychologischen oder psychosomatischen und auch wirklich seelischen Folgen sind ganz deutlich zu sehen und äußern sich auch in Störungen. Und man merkt, dass, glaube ich, auch im Schulalltag, die Lehrer stehen ja auch unter Druck, müssen eben den Stoff den Kindern vermitteln. Da ist ja kein Aufschub, kein mehr an Zeit in Sicht. Die Nachholprogramme, die Rückenwindprogramme, die können das auch nicht schaffen in dem Umfang. Das heißt, das Gymnasium ist ein Dampfkessel, der unter Druck steht. Da eskaliert es, die Lehrer gestresst, wie gesagt, gereizt, die Schüler haben Defizite, dann sind Lehrer teilweise wahrscheinlich auch enttäuscht oder gekränkt oder denken, oh Mann, da kommt nichts an, die sind so faul. Also ich habe das Gefühl, dass oftmals wirklich eskaliert und alle Beteiligten massiv darunter leiden. Mhm. Genau, wie machen wir uns bemerkbar? Corinna, magst du es?
Genau, ja.
Also unsere Initiative haben wir vor gut 6 Jahren mittlerweile gegründet, weil damals unsere Älteren sozusagen im Gymnasium waren bzw. reingekommen sind. Und wenn man das natürlich am eigenen Leib erfährt, dass zum Beispiel und nicht jetzt, also da sind ja unsere Kritiker immer ganz, ganz schnell, dass gesagt wird, es sollen ja nur diejenigen aufs Gymnasium, die das leisten können. Aber wenn wirklich intelligente Kinder am Gymnasium einfach von der Zeit her es nicht schaffen, die Sachen unter der Woche, die ganzen Hausaufgaben, die ganzen Lernaufgaben zu bewältigen, und wie gesagt nochmal, nicht weil sie es geistig nicht schaffen, sondern weil das Pensum einfach so groß ist. Und auch vom Pensum können wir eigentlich nicht zurückgehen. Es soll ja am Schluss die Studierfähigkeit sein. Und wenn diese Schüler es schlichtweg nicht schaffen und alles aufs Wochenende legen oder auch Sachen auf Brückentage oder in die Ferien mit reinschleifen, dann ist doch irgendwas faul. Also meine Tochter ist jetzt durch, die hat ihr Abi bestanden, sehr gut sogar bestanden. Aber selbst da war es so, sie saß noch in der Schule, als einfach am Abend Jugendgemeinderatssitzung war. Da hätte sie gern dran teilgenommen. Das ist das außerschulische Lernen, das fehlt einfach. Aber nochmal zurück zu unserer Initiative. Wir haben uns damals zusammengefunden, Anja und ich, und haben gesagt, wir müssen was tun. Haben in ganz kleinteiligen Schritten uns Ansprechpartner, ein Netzwerk gestrickt, haben dann etwas später Petitionen gestartet, in Summe 2 Stück. Die erste bombastische Erfolg auch mit 60.000 Unterschriften. Dann kam Corona, dann hat es geheißen, wenn nicht jetzt, warum, wann dann? Wir müssen definitiv was tun. Aufgrund dessen haben wir die zweite auch aufgesetzt, eben G9, um die Corona-bedingten Defizite. Und die sind ja jetzt nicht nur bei den Schülern, die jetzt im Gymi stecken, sondern die wachsen nach. Unsere Grundschüler, die haben ja teilweise Lesen und Schreiben nur am Rechner sozusagen gelernt. Und mit diesen Defiziten marschieren die jetzt in die Gymnasien rein. Und das sind Kinder, die es definitiv leisten können. Aber sie haben es schlichtweg nicht beigebracht bekommen. Auch dafür braucht es Zeit. Und dann in der 8., 9., 10., wenn die Stunden sich häufen, wo soll dieses Fundament denn herkommen? Und ohne Fundament kann ich nicht in die Kursstufe und auch das Abi wird entsprechend schwieriger. Oder natürlich, man geht her und senkt die Ansprüche. Dann wird es natürlich nicht schwieriger, aber dann haben wir wieder die Unis die Problematik, nämlich mit Vorkursen oder die Studenten schmeißen es einfach dazwischen, wechseln ihre Studienfächer. Ich meine, das zieht sich durch. Das ist ja nicht nur irgendwas, was rein am Gymnasium nachher stattfindet. Ja. Genau, und die Initiative, die ging dann weiter nach diesen beiden Petitionen, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir noch was tun, was wirklich einen Bums macht, nämlich im Landtag letzten Endes aufschlägt. Und das ist halt hier in Baden-Württemberg der Volksantrag. Denn bei Erreichen unserer 39.000 gültigen Stimmen muss das Thema behandelt werden. Und genau diesen Schritt gehen wir, der sehr mühsam ist.
Genau, und wenn ich dazu noch sagen darf, ganz wichtig ist uns, weil es auch schon gesagt wurde, warum muss es so schwer sein? Wir, das hat Corinna gerade schon auch erwähnt, wir fordern ein qualitativ hochwertiges Gymnasium. Also nicht, dass es leichter wird und es dann noch leichter dadurch auch wird, das Abitur zu absolvieren, sondern nein, wir wollen ein zeitgemäß reformiertes mit den Themen, die jetzt da noch eingebaut werden müssen, tatsächlich im IT-Bereich oder auch in der politischen Bildung, weil die jungen Leute ja schon mit 16 Jahren wählen dürfen. Also qualitativ hochwertig und zeitgemäß reformiert. Und wir fordern es für die zukünftigen Fünftklässler und aber auch für die bestehenden Gymnasiasten, weil eben die, also von Klasse 6 bis 10, wahlweise sollten die auch ein Jahr mehr bekommen können, weil die ja entsprechend durch die Corona-Zeit diese massiven Lücken haben und G8 plus Corona, das ist wirklich was, was dann überhaupt nicht mehr geht. Wenn G8 alleine noch halbwegs irgendwie geklappt hat, ist das ganze Ding jetzt wirklich gekippt und dekompensiert. Das klappt nicht. Und das ist uns wichtig, dass also für alle, die interessiert sind, hier sich am Volksantrag zu beteiligen, auch die laufenden Gymnasiasten. Da haben wir einen Gesetzentwurf verfasst, der uns sehr lange, sehr viel Zeit gekostet hat. Wir haben juristische Unterstützung bekommen und auf diesen 11 Seiten kann man das alles ganz genau durchlesen, wie wir uns das vorstellen. Und der ist die Grundlage dieses Volksantrags.
Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen vielleicht. Sigrun, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Ja, noch mal aus der Perspektive der Lehrer und Lehrerinnen. Da kann ich meiner Vorrednerin nur zustimmen. Es ist tatsächlich so, dass die sich unwahrscheinlich unter Druck fühlen, auch weil eben das Resultat nicht mehr stimmt. Ja, also wir haben nicht mehr die guten Schüler, die wir früher hatten. Wir haben von den Eltern Druck. Ja, wir haben nicht mehr die guten Schüler, die wir früher hatten, weil die Grundschulempfehlung auch weg, nicht weil es die Grundschulempfehlung nicht mehr gibt. Das heißt, es sind auch einige Schüler bei uns, die keine gymnasiale Empfehlung haben und nicht auf dem Standard sind. Dann haben wir von den Eltern Druck und wir haben natürlich auch den zeitlichen Druck, weil wir auch nachmittags, nicht nur die Schüler, auch wir sind nachmittags dann in der Schule und müssen das alles noch erledigen und uns vorbereiten für den nächsten Tag. Also es ist verrückt. Ich habe Deutsch und Englisch unterrichtet und das war einfach unglaublich. Ich habe wirklich jedes Wochenende durchgearbeitet. Und das kann es nicht sein. Dadurch wird dieser Lehrerberuf auch immer unattraktiver. Und deswegen muss man sich nicht wundern, wenn Stunden ausfallen oder wenn immer weniger Leute Lehrer oder Lehrerin werden wollen.
Ist es auch zu beobachten, dass es da einen hohen Personalmangel gibt?
Ja, wie Veronika vorhin gesagt hat, es fallen halt auch viele Stunden aus, weil halt die Leute nicht mehr da sind oder wenn sie
oder
krank werden. Ja, sie krank werden, müssen ja die anderen Lehrer und Lehrerinnen, also ihre Kollegen und Kolleginnen sie entlasten. Das heißt, es geht wieder auf Kosten von ihnen. Ich habe mir immer sehr gut überlegt, ob ich einen Tag frei sage, ich bin krank und dadurch nicht hingehe oder ob ich nicht sage, ich gehe auf alle Fälle dahin, weil ich meine Kollegen nicht belasten will.
Ja. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass eben dieser zeitliche Druck und dieses ständig in der Schule sein auch irgendwie ein bisschen die Individualitätsentwicklung von den Kindern massiv hemmt. Könnt ihr das vielleicht auch bestätigen, Veronika und Sigrun?
Ja, klar. Also ist ja eigentlich logisch. Die sind alle gleichermaßen in der Schule. Die haben alle am Nachmittag dann Bio oder so, anstatt sich selbst auszuwählen, in welchen Hobbys sie nachgehen oder welchem Verein sie beitreten, ob sie musisch was machen möchten oder sportlich. Das wird ja dann vereinheitlicht sozusagen.
Ja. Also ich habe, da fällt mir ein Schüler ein, der mal zu mir gesagt hat, da habe ich mich beschwert, warum hast du denn deine Vokabeln nicht gelernt? Das war jetzt wirklich nicht so viel. Und dann sagt er zu mir, also hören Sie mal, ich habe viermal in der Woche Sport, ich kann entweder englische Vokabeln lernen oder mein Sporttraining machen.
Ja, das kann's gibt's ja nichts mehr zuzusagen. Ja,
kann man das nachvollziehen. Ja nicht sein. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal zwischendrin eine kleine Musikpause und kommen dann gleich vielleicht nochmal ein bisschen genauer auf die Initiative zurück. Und wir werden jetzt auch einen Musikwunsch von Corinna hören, und zwar Kinder an die Macht von Herbert Grönemeyer.
Einfacher Plan, kindlich genial.
Und ihr hört immer noch die Wüste Welle auf 96.6. Wir sind immer noch im Gespräch mit den Initiatorinnen und zwei, die sich für diese Initiative einsetzen. Eine Initiative, die sich für G9 einsetzt. Und da waren wir gerade schon ein bisschen dabei, ein bisschen genauer über die Initiative selbst zu sprechen. Es scheint ja anhand dessen, was wir jetzt gehört haben, ein ziemlich langwieriger Prozess zu sein, da etwas durchzubekommen. Was sind denn eigentlich so die Argumente, die dagegen sprechen, wieder G9 einzuführen, weil ja Baden-Württemberg da irgendwie ziemlich hinten dran hängt? Vielleicht kannst du was dazu sagen, Corinna.
Ja, ich übernehme mal kurz, wenn ich darf.
Ja, ja,
also ganz reflexhaft wird von der Politik eigentlich immer sofort gesagt, da fehlen doch die Lehrer. Das ist ein wichtiges Argument, was sofort gebracht wird. Das gilt tatsächlich für den Gymnasialbereich so noch nicht. Also es gibt regional möglicherweise in dem einen oder anderen Fach, zum Beispiel in Physik oder auch in Nordbaden in Kunst, einen gewissen Mangel. Aber es ist immer noch so, dass es weitaus mehr Bewerber gibt, als es Stellen gibt. Möglicherweise ist da jetzt gerade so, wie jetzt auch schon vorhin angesprochen worden wurde, gehen die Zahlen der Referendare, die nachrücken, und der Lehramtskandidaten so ein bisschen zurück. Aber da sagen wir auch immer, dafür wäre auch die Einführung des G9 eine Lösung, weil wenn man aus der G8-Mühle-Schule kommt als Schüler, findet man dann irgendwie es attraktiv und möchte sofort wieder Lehrer werden und dorthin zurückkehren. Wir glauben, wenn die Lehrer wieder mehr Zeit haben, auch sich selbst kreativ einzubringen, mit Experimenten, mit Exkursionen, mit tagesaktuellen Diskussionen in den politischen Fächern, dann wird der Beruf auch wieder attraktiver. Und auch wenn die Schüler dann spüren, wie es in der Schule läuft, haben sie sicherlich sehr viel mehr Motivation, dann auch den Beruf zu ergreifen nach dem Abitur. Also Lehrermangel am Gymnasium, Gott sei Dank noch kein Problem. Das Argument lassen wir nicht so zählen.
Ja,
Und das, Corinna, noch ergänzend, genau, wenn man sich die Begründung im Gesetzentwurf anschaut, ist es auch so, durch eine Umstellung auf G9 werden zunächst mal Lehrer stundenfrei. Das heißt, wir haben ja auch die Variante, dass es quasi durchwächst oder parallel durchwächst. Und im ersten Schritt ist es tatsächlich so, es werden Lehrerstellen frei. Das heißt, die stehen ja dann zusätzlich zur Verfügung. Und in den Jahren, man plant ja im Normalfall auch für die Schule, hätte ich jetzt gedacht, ist es ja so, man kann dann planen, man kann dann gucken, okay, sind genügend Lehramtsstudenten da, werden genügend fertig, übernehme ich auch mal ausnahmsweise alle oder die meisten, denn momentan ist es so, dass immer noch sehr viele Referendare am Ende ihrer Ausbildung sozusagen dastehen und nicht übernommen werden. Also das Land stellt sich hin und sagt, wir haben nicht genügend Lehrer. Sie übernehmen aber nicht die Lehrer, die zur Verfügung stehen. Die wandern dann ab in andere Bundesländer oder in andere Berufe und stehen den Schulen nicht mehr zur Verfügung.
Ja, Sigrun, genau. Wolltest du noch was dazu sagen?
Also ich muss das bestätigen, die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg ist, was Bildung betrifft, absolut janusköpfig. Das heißt, sie sagen das eine, ja, wir müssen in Bildung, wir müssen mehr Bildung finanzieren und es ist ganz wichtig, unsere Kinder. Auf der anderen Seite tun sie nichts. Es gibt 370 Gymnasien in Baden-Württemberg, 44 Schulen davon sind G9. Nur 44 Schulen. Und die Grünen sagen, wenn alles G9 wäre wieder, dann bräuchten wir 1000 Lehrerstellen mehr und das würde den Lehrermangel verschärfen. Also so wird da argumentiert, das heißt, wir können nichts tun, denn wir haben ja keine Lehrer. Und das ist also eine Argumentationsweise, die ich nicht nachvollziehen kann.
Ja. Weil es ja eben auch den Lehrerberuf dann wieder viel attraktiver machen wird, ne? Also, genau, sieht man auch in der Pflege vielleicht, ist auch ein ähnliches Thema tatsächlich.
Genau.
Ja. Ja.
Wenn ich ganz kurz bitte? Noch was dazu sagen kann. Es ist ja so, wir haben diesen Gesetzentwurf und seine Berechnung nicht von der grünen Wiese gemacht. Natürlich haben wir uns rückversichert, haben die Berechnung auch testen lassen von Praktikern. Also der ist nicht in den Köpfen unserer von uns beiden entstanden, sondern die Idee ist natürlich auch zusammen mit Lehrkräften entstanden und nämlich diejenigen, die später umsetzen müssen. Denn ohne deren Rückhalt wird es natürlich nicht funktionieren. Also wir Eltern können ja nichts planen, was die Lehrer umsetzen sollen und die Lehrer sagen, boah, geht ja gar nicht, passt ja nicht in unseren Alltag rein. Und deshalb war es für unsere Initiative schon von Anfang an ganz, ganz wichtig, zwar nicht für die Lehrer zu sprechen, aber zusammen mit denen das zu entwickeln, was dann auch umsetzbar ist. Das heißt, jeder Politiker, der sich hinstellt und sagt, es geht nicht, den können wir sagen, nein, es geht doch, weil wir haben das zusammen mit den Lehrkräften einfach, sind wir durchgegangen und haben geguckt, was ist möglich.
Genau, und dann gucken wir uns doch mal die Kosten konkret an. Es würde jetzt bedeuten, dass der Haushalt für die Gymnasien um 5% erhöht werden würde. Das ist die Summe oder die Deputatszahl, auf die wir dann am Ende kamen, wenn eben langsam einschleichend mehr Lehrer gebraucht werden, am Anfang sogar personell eher entlastet wird, weil eben eine Klasse nicht mehr 36 Deputatsstunden von Lehrern unterrichtet wird, weil sie so viel Nachmittagsunterricht hat, sondern dann nur noch 30 bis 32. 5% des gymnasialen Haushalts. Und dann kommen wir zum nächsten Argument, wenn ich das nochmal aufgreifen darf. Das ist diese berühmte Kuchengeschichte oder Knochen. Die Landesregierung tut so, als ob es einen Knochen gibt, an dem dann die verschiedenen Hunde von beiden Seiten zerren und fletschen und reißen dürfen. Dieses Teile und Herrsche. Es wird dann gleich wieder gesagt, ja, Gymnasium, aber die armen Grundschüler, die brauchen sehr viel nötiger, denen geht es schlecht und da sollte man lieber in die Grundschüler investieren. Das ist vollkommen richtig. Wir sehen auch und wissen natürlich auch, wie die Situation an den Grundschulen ist. Auch da muss auf jeden Fall was verbessert werden. Aber das eine gegen das andere auszuspielen und zu sagen, wir haben das Geld nicht da, wenn jetzt die Gymnasien und Gymnasiasten ihr G9 bekommen, dann können wir nicht mehr an den Grundschulen. Diese Kostenargumentation ist kein gutes Argument, weil da muss man sich echt fragen, wo hat denn das Saarland noch einen geheimen Sparstrumpf gehabt, um sich das G9 leisten zu können? Wie wir alle wissen, steht das Saarland finanziell sicherlich deutlich schlechter da als Baden-Württemberg. Es ist eine Frage des Wollens.
Ja, jetzt hatte ich, ja, Veronika, bitte.
Ich wollte kurz auch nochmal das mit der Grundschule betonen. Ich bin vernetzt mit anderen Leuten, die sich stark für die Bildung in der Grundschule einsetzen. Es gibt auch dort einen Volksantrag, der heißt Gute Schule jetzt. Wir sind vernetzt, wir kommunizieren miteinander und wir halten zusammen. Also wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Nur weil wir jetzt hier sitzen und 9 Jahre für unsere Gymnasiasten haben wollen, bedeutet das auf gar keinen Fall, dass man nicht auch in der Grundschule was verbessern muss. Man muss in der Bildung was verbessern, man muss Geld in die Hand nehmen für alle unsere Kinder. Also bitte.
Ja, da hätte ich auch noch gleich eine Frage an dich, Veronika. Ihr seid ja in der Initiative aktiv, wie setzt ihr euch denn genau dafür ein? Also könnt ihr vielleicht beide mal berichten.
Ja, also ich habe in Tübingen ein paar Sammelstellen eingerichtet, zum Beispiel im Kindergarten St. Johannes und im Wildermuth-Gymnasium und an den beiden Grundschulen Innenstadt, also in der Silcher-Schule und am Lindenbrunnen. Außerdem gibt es Eltern, also weitere Eltern, mit denen ich Kontakt bin, auch in der Grundschule auf der Wanne und in der Grundschule in der Südstadt und so weiter. Also in den meisten Schulen in Tübingen, auch am Kepler-Gymnasium, Debbie Böhn, die Vorsitzende, unterstützt und so weiter. In den meisten Schulen kann man den unterschriebenen Volksantrag abgeben und er findet dann seinen Weg zu mir über ein paar Umwege. Genau, einerseits das. Andererseits ist morgen das große Fußballfest der Grundschule Innenstadt. Da werden wir einen Stand aufbauen und nochmal Unterschriften sammeln. Das ist hinten auf dem TSG-Gelände. Also, liebe HörerInnen, wenn Sie wollen, kommen Sie gerne vorbei und unterstützen uns mit Ihrer Unterschrift. Das wäre ganz toll.
Genau, wie man mitmachen kann, werden wir auch am Ende nochmal sagen. Wer das jetzt nicht ganz mitbekommen hat, genau. Linda, du
möchtest
Aber man erfährt auch irgendwie übers Internet online über euch, oder? Also da denke ich, da habt ihr auch was parat.
Ja, genau, danke. Wir haben eine Website, G9 Jetzt BW heißt die, und da findet man alle Informationen, sei es, dass man wirklich helfen möchte mit dem eigenen Engagement, was natürlich super für uns wäre, sei es, dass man einfach nur unterschreiben möchte. Da kann man dort das Formular finden, ausdrücken und sich anschauen, wo man das dann hinbringen, also abgeben kann. Oder sei es, dass man sich einfach informieren möchte über die Argumente oder auch Gegenargumente.
Ja. Okay. Anja, wolltest du noch was sagen?
Ja.
Ja, bitte.
Ja, ich wollte gerne noch sagen, wir sind nämlich wirklich, also großen Hut ab und Respekt und Lob an unsere tollen Unterstützer. Wir haben es geschafft, jetzt wirklich in Baden-Württemberg ein Netz aus Ansprechpartnern aufzubauen, dass dann diese Ansprechpartner organisieren in ihren Regionen Aktionen, die nehmen die Formblätter entgegen, weil davon haben wir, das werden wir nachher noch erwähnen, das Verfahren ist sehr kompliziert. Es reicht nicht, dass man händisch auf einem Formblatt unterschreibt. Dieses Formblatt muss auch noch bescheinigt werden von der Behörde, weil die Wahlberechtigung des Unterzeichners da noch gesichert und auch bestätigt werden muss, bescheinigt werden muss vom Amt. Das ist recht aufwendig. Und dafür haben wir ein Netz von Ansprechpartnern über Baden-Württemberg mittlerweile schon gezogen. Das sieht man auch auf unserer Homepage. Und da sind wir auch immer noch dankbar und offen für weitere Mitstreiter. Man kann da nicht zu viel sein. Und deswegen, wer Lust hat, da mitzumachen, aktiv zu unterstützen, wir machen auch regelmäßig Videokonferenzen, wird da gerne eingebunden in unseren Kreis, der unseren Schülern eine Lobby sein möchte. Gibt es ansonsten viel zu wenig Menschen, die sich da einsetzen, ja. Leider. Mhm.
Veronika, bitte.
Genau, gerade jetzt hier in der Region sind wir noch nicht so wahnsinnig viele. Also ich wäre super dankbar, vor allem zum Beispiel jemanden aus Rottenburg mal kennenzulernen. In Reutlingen kenne ich den einen oder anderen, in Tübingen bin ich selber. Aber ja, je mehr, desto besser natürlich, desto leichter geht es alles.
Also auch an die lieben Rottenburger WüsteWelle-HörerInnen. Es ist kein großer Aufwand, eine Unterschrift abzugeben.
Ja.
Ganz wichtiges Thema.
Ja, oder Unterschriften zum Amt in Rottenburg zu bringen. Das ist ja, was uns die Arbeit so arg erschwert. Wir sammeln nicht nur die Blätter ein, sondern wir müssen wirklich dann auch zu jedem einzelnen Amt in jeder einzelnen Gemeinde noch hingehen und die Unterschriften beglaubigen lassen. Und da ist es natürlich hilfreich. Man hat jemanden, der in Rottenburg wohnt und der bereit ist, dort zum Amt zu gehen.
Mhm. Habt ihr da schon so ein bisschen Zahlen, wie viele Unterschriften oder Stimmen schon da sind oder und wie viel noch gebraucht werden, bis da sich mehr machen lässt? Vielleicht Anja oder Corinna? Hatten,
ja. Der Volksantrag läuft ja ein Jahr und wir hatten zur Halbzeit, hatten wir auch gut die Hälfte der 39.000 Stimmen, die gefordert sind. Das ist ja eine Zahl und auch das Verfahren ist vom Land vorgegeben. Und gerade zum Verfahren ist es, ja, es ist nicht einfach, ich reiche einen Link weiter und jemand unterschreibt online. Das Verfahren gibt einfach vor, dass man wirklich auf dem sogenannten Formblatt seine Daten draufschreibt, das Kreuzchen machen muss. Man hatte die Gelegenheit, den Gesetzentwurf zu lesen, der ja auch auf der Homepage letzten Endes verlinkt ist. Und dann muss die Wahlberechtigung bestätigt werden. Das heißt, und das tut uns so leid, es gibt ja so viele Eltern, die nicht die Wahlberechtigung in Baden-Württemberg haben, den Landtag zu wählen. Die möchten natürlich sich auch dafür aussprechen und es haben sich schon wahnsinnig viele dafür ausgesprochen. Nur leider zählt diese Unterschrift nicht. Wir werden diese Unterschriften mit nach Stuttgart nehmen, definitiv, um einfach zu zeigen, es sind doch nicht nur diejenigen, die wählen dürfen in unseren Schulen und engagieren sich auch für eine gute Schule, sondern es sind auch alle anderen da. Und das finde ich an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen ein Manko, dass diese Stimmen schlichtweg nicht zählen. Genau, und eben diese Wahlberechtigung muss bestätigt werden. Dann muss es zurück zu uns oder zu einer Sammelstelle. Und vor dem 13. November müssen wir dann diese Riesenpakete von hoffentlich gut über 39.000 bestätigten Unterschriften dann nach Stuttgart bringen. Genau.
Ja.
200 Kilo Papier. 200 Kilo
Papier. Das ist dann nach Stuttgart. Eine ganze Menge. Ja. Braucht man fast einen Transporter für.
Ja, das, die Portokosten kommen natürlich noch dazu. Ich meine, wir sind eine Initiative. Wir haben absichtlich, nehmen wir keine Spendengelder an. Natürlich, wenn einer sagt, ich gebe euch 20 Euro für Porto, sehr, sehr gerne. Aber wir haben ganz absichtlich von Anfang an gesagt, wir lassen uns von niemandem sponsoren. Weil wir einfach sagen, wir möchten auch unabhängig bleiben. Natürlich arbeiten und sprechen wir auch mit den Parteien. Muss ja so sein in so einem Thema, aber wir machen mit niemandem gemeinsame Sache. Mhm. Wir wollen einfach für die Schüler da sein, für die Eltern da sein und nicht jetzt uns vor den Kahn spannen lassen.
Genau. Ja. Und ihr konntet ja auch tatsächlich schon was mit der Initiative erreichen. Und was genau damit schon erreicht werden konnte, darüber sprechen wir gleich, und zwar nochmal nach einer kleinen Musikpause. Und zwar diesmal gibt es Musik von Wolf Biermann mit dem Song Ermutigung. Bis gleich. So, wir sind immer noch im Lokalmagazin in der zweiten Stunde und gerade im Gespräch über eine Initiative, die sich für G9 einsetzt. Und mit dieser Initiative konnte auch schon einiges erreicht werden. Was ist das denn, Anja? Vielleicht willst du dazu mal was sagen.
Wir kamen schon erstaunlich schnell, das hat uns sehr gefreut. Und zwar hat ja eigentlich die Regierungskoalition festgelegt gehabt, im Koalitionsvertrag das Thema G8, G9 nicht anzurühren, keine Strukturdebatte zu führen und es einfach mal beim G8 zu belassen. Der Grund dafür ist, dass die Grünen durch das G9 am allgemeinbildenden Gymnasium die Gemeinschaftsschule, ihr Projekt der Gemeinschaftsschule, gefährdet sehen. Das sage ich jetzt einfach mal so, wenn wir jetzt lange diskutieren, das ist die Grundlage des Ganzen. Aber tatsächlich im November oder Anfang Dezember wurde dieses Diskussionsverbot schon aufgehoben, indem der bildungspolitische Sprecher der Grünen, Herr Poreski, zum ersten Mal laut drüber nachdachte, ein weiteres Jahr oder eine Gymnasialverlängerung könnte man sich doch vorstellen. Allerdings, das hat natürlich zu einer großen Resonanz auch von der Presse geführt und von Menschen, die sich an uns wandten. Aber da muss man wirklich aufpassen. Achtung, Achtung, nicht überall, wo G9 draufsteht, ist G9 auch drin. Diese Version von Herrn Poreski wäre eine flexible Oberstufe. Das heißt, nach gleichbleibender Klasse 5 bis 10 mit allem, was wir jetzt gesagt haben, vollgestopfter Mittelstufe, keine Zeit für Pubertät, enges Korsett bis zur 10. Klasse, das würde sich gar nicht ändern. Und dann würden die Schüler am Gymnasium die Möglichkeit bekommen, 2 oder sogar dann eben 3 Jahre als Wahl in einer modularen, flexiblen Oberstufe zum Abi zu kommen. Das halten wir für überhaupt keine Hilfe, weil eben bis zur Klasse 10 alles beim Alten bleibt. Jetzt hat sich vor 2-3 Wochen getan, dass tatsächlich unser Thema zur Chefsache erklärt wurde. Also wir zwei Mütter es echt geschafft haben, dieses Thema in die Landesregierung reinzutragen, zu Herrn Kretschmann. Er hat ja, wie wir wahrscheinlich viele von Ihnen mitbekommen haben, gesagt, viele Menschen wollen G9. Wir müssen da jetzt als Landesregierung reagieren. Er ist immer noch Gegner des G9 und befürwortet des G8, aber hat das Instrument des Bürgerforums ins Spiel gebracht und möchte dieses durchführen. War jetzt so die Reaktion der Landesregierung. Möchtest du sagen, Grüne, was wir davon halten, oder soll ich weiter?
Ich kann gerne. Wir ergänzen uns seit 6 Jahren. Das Bürgerforum ist an sich ja ein tolles Instrument. Wir haben uns das Ganze auch mal durchgedacht. Wenn es zum Beispiel darum geht, wird jetzt in der Nähe eine Straße gebaut, ein Windrad hingestellt. Also es sind die lokalen Bürger, die dann sich sehr konstruktiv darüber austauschen. Unser Thema ist ja ein Thema, das schwelt seit Jahren, und alle anderen Flächenländer außenrum haben ja den Weg zum G9 gefunden. Das heißt, alle Argumente und Gegenargumente sind auf dem Tisch gewesen. Und man hat in den anderen Ländern festgestellt, ja, wir brauchen das. Und wenn es eine Wahlmöglichkeit ist, aber eine Wahlmöglichkeit für jede Familie. Es gibt Studien dazu, es gibt Umfragen dazu. Eine Forsa-Umfrage gibt es dazu, in der 90% der Eltern die Wahlmöglichkeit sich wünschen. Und es sind immer ungefähr die gleichen Zahlen, zwischen 8% und 12% möchten beim G8 bleiben und der Rest möchte G9 respektive eine Wahlmöglichkeit. Und nachdem das ja bereits alles schon bekannt ist, das liegt alles auf dem Tisch, finden wir einfach, dass das Bürgerforum nicht unbedingt in diesem Fall das ideale Instrument ist, um hier einfach um hier noch neuere Erkenntnisse zu schaffen. Wir sehen es eher so als eine Verzögerungstaktik, denn natürlich müssen wir uns auch damit beschäftigen. Wir werden ja auch angefragt und diese Zeit, die wird bei uns schlichtweg gebunden. Also in dieser Zeit können wir nicht sammeln gehen oder Kontakte knüpfen, damit die Sammlung einfach weitergeht.
Ja.
Und vielleicht ganz kurz, in einem Bürgerforum werden 40 bis 60 Zufallsbürger auch zufällig ausgewählt, ausgelost, eben zu einem Thema erstmal informiert von verschiedenen Seiten und dann geben sie eine Empfehlung ab, die auch zudem noch nicht mal verbindlich ist politisch. Das heißt, es hat Herr Kretschmann in der Pressekonferenz auch klar gemacht, dass er zum einen die Richtung dieser Diskussion und Argumentation mitbestimmen möchte ein Stück weit und dass man sich an diese Empfehlung, die dann Resultat letztlich dieses Prozesses und dieses Bürgerforums ist, politisch nicht unbedingt halten muss. Und das ist natürlich im Gegensatz zu unserem Volksantrag, wenn wir die 39.000 nach Stuttgart tragen, dann muss der Landtag sich damit beschäftigen und muss darüber auch abstimmen. Das ist bindend. Und deswegen sagen wir, beides nebeneinander läuft jetzt. Aber wenn es bedeutet nicht, dass wir jetzt weniger aktiv sein können im Volksantrag, uns zurücklehnen. Nein, es ist für uns immer noch wichtiger, tatsächlich diese 39.000 Stimmen zu erreichen, Formblätter zu haben.
Ja. Aber man kann das schon mal als einen wirklich großen Erfolg schätzen, auf jeden Fall, was ihr damit schon erreicht habt.
Natürlich, es wird ja darüber diskutiert und diese Diskussion ist im Land angekommen. Und das ist natürlich ein riesengroßer Erfolg. Mhm. Und da möchte ich der Anja einfach nochmal das nochmal bestätigen und nochmal bekräftigen. Wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen. Sind die 39.000 in Stuttgart, muss darüber abgestimmt werden, wird angenommen, dann haben wir die Umstellung auf G9, wird es nicht angenommen, besteht immer noch der Weg des Volksbegehrens. Und das ist halt auch ein massives Instrument, den wir Eltern einfach jetzt nutzen müssen. Wir müssen diesen Volksantrag jetzt nutzen.
Ja. Mhm. Gerade in der Musikpause haben die Veronika und ich uns auch ein bisschen unterhalten. Und da kann man vielleicht dazu sagen, dass wir uns vom Dirk Seemüller kennen. Der arbeitet nämlich in der Drogenhilfe Tübingen im Kontaktladen für drogenabhängige Menschen. Und er hat was zu dir gesagt, was ich ganz interessant fand. Möchtest du das mal berichten vielleicht?
Genau, als er erfahren hat, dass ich mich für den G9 Volksantrag einsetze, hat er sofort unterschrieben und hat an seiner Arbeitsstelle Unterschriften gesammelt. Denn er sagt immer, danke G8, dass ihr mir meinen Arbeitsplatz erhaltet, weil das G8... eben Suchtkranke produziert, sagt er immer ganz ironisch. Und deshalb haben wir von der Seite viel Unterstützung bekommen, eben von Leuten, die sich damit auskennen, was das für psychische Probleme verursacht.
Ja, und du hast auch gemeint, da haben viele aus dem Kontaktladen, also von seinen Klientinnen, unterschrieben, obwohl viele auch gar keine Kinder haben.
Genau, die sind also keine Eltern, aber die sehen, was das später einfach was das für Langzeitfolgen hat, dann für junge Erwachsene. Und deshalb haben die alle unterschrieben.
Ja. Mhm. Wir sind langsam aber sicher schon am Ende des Interviews angekommen. Veronika, vielleicht möchtest du abschließend auch nochmal sagen, wie kann man mitmachen bei der Initiative? Wie kann man sich einsetzen?
Genau. Also, ihr Lieben, wenn ihr uns helfen wollt, geht auf G9 jetzt PW, druckt euch das Unterschriftenformblatt aus. Unterschreibt es mit eurer Adresse, vergesst nicht das Kreuzchen, dass ihr den Gesetzesentwurf lesen konntet. Lest ihn, wenn ihr möchtet, vorher auf der Webseite und schreibt mir dann am besten eine E-Mail, falls ihr nicht die Möglichkeit habt, die Unterschrift zum Wildermuth-Gymnasium oder zur Grundschule oder wo auch immer hinzutragen. Schreibt mir eine E-Mail, ich gebe euch meine Adresse und dann könnt ihr mir das in den Briefkasten werfen. Erzählt euren Freunden, Bekannten, den Großeltern, Tanten und Nachbarn davon, damit wir die 39.000 schaffen. Danke.
Ja. Ich wünsche euch da natürlich ganz viel Glück dafür, dass ihr das erreicht. Ich werde natürlich die Initiative genau auf diesem Wege auch unterstützen und bitte, bitte helft uns allen dabei, dieses Ziel durchzusetzen. Das war's dann leider auch schon wieder mit dem Interview. Die Zeit ist mal wieder wie im Flug vergangen. Möchte jemand abschließend noch was sagen, was er jetzt noch nicht losgeworden ist? Alles klar. Ja, Anja?
Da, ganz kurz. Wir hätten eine Chance, eine Premiere in Baden-Württemberg zu schaffen. Ah, ja. Ich fände so cool, wenn es schaffen, Eltern für ihre Kinder einen Volksantrag, einen ersten Volksantrag zum Ende durchzuführen mit einem geschafften Quorum. Wenn das nicht Ansporn ist, also los. Ja. Und in die Kindergärten und an die Kitas, Kita-Eltern auch herantragen, weil die haben eine Chance. Unsere Kinder sind durch. Wir machen trotzdem weiter. Wir schaffen das gemeinsam.
Ich glaube auch, wir schaffen.
Vielen Dank an alle, die bis jetzt geholfen haben. Die leisten Wahnsinniges. Also unsere Koordinatoren, die sieht man auch auf der Webseite. Ihr leistet Wahnsinniges. Vielen, vielen Dank. Und Ansporn an alle anderen, die bis jetzt dann hören, dass sie das Gleiche tun. Danke.
Ja, alles klar. Und das war's auch schon mit dem Lokalmagazin. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und natürlich vor allem auch Danke an Corinna Fellner, Anja Plesch-Grubner, Veronika Spannaus und Sigrun Günther Lang für das Interview. Es war ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Dankeschön dafür.
Danke euch auch sehr.
Vielen Dank auch.
Sehr gerne. Also, das war das Lokalmagazin. Wir wünschen ein schönes Wochenende und hören uns hoffentlich dann am Montag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bye.